Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben dieses Thema vor uns, der Messias in der Stiftshütte. Dieses Thema führt uns zurück in die Anfangszeit des Volkes Israel. Und zwar nach strenger biblischer Chronologie, bei der alle Zahlen der Bibel ernst genommen werden, ohne dass irgendeine als Abschreibefehler abgetan wird, kommt man auf dieses frühe Datum des Auszugs aus Ägypten. Exodus, Auszug 1606 vor Christus. Das war die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Mose musste das Volk durchs Rote Meer führen, zum Fuß des Horeb-Gebirges in der Sinai-Wüste. Dort bekam Israel das Gesetz, die Tora. Das waren zuerst die 10 Gebote als Zusammenfassung und dann hunderte von Geboten, die man in den 5 Büchern Mose nachlesen kann. Diese Gebote hatten verschiedene Funktionen. Man kann sich das so merken. Das Gesetz ist ein Spiegel, ein Siegel und ein Riegel. Also, ein Spiegel. Dadurch, dass die Israeliten versuchten, diese Gebote umzusetzen, merkten sie sehr bald, wir sind gar nicht fähig. In uns befindet sich eine Natur, wenn Gott sagt, du sollst, dann regt sich in uns ein Widerstand, um genau das zu tun, das nicht zu tun, was Gott sagt, du sollst. Und wenn es heißt, du sollst nicht, dann genau kommt diese Regung in uns, das eben doch zu tun. Und so sehen wir, die Tora ist ein Spiegel, der in unser Inneres zündet und das Problem der Sündhaftigkeit, der sündigen Natur des Menschen ans Licht bringt. Nun, das war eine sehr schmerzliche Erfahrung für Israel. Wir sind gar nicht so, dass wir Gott entsprechen, seiner Heiligkeit. Ja, eben die Tora ist auch ein Siegel der Heiligkeit Gottes. Wenn wir diese Gebote studieren, dann erfahren wir mehr darüber, wer Gott ist, wie er ist, wie er handelt, wie er denkt. Es ist ein Siegel der Heiligkeit Gottes. Aber es war natürlich auch in praktischer Hinsicht ein Riegel. Und zwar hat die Tora ermöglicht, dass Israel überhaupt ein geordnetes Leben als Volk, als Nation führen konnte. Die Gebote waren ein Schutz, waren eben eine Barriere gegen Gesetzlosigkeit. Aber eben nicht so, dass die Menschen den Eindruck hätten bekommen können, wir entsprechen Gott. Nein, jeden Tag mussten sie Erfahrungen machen, eigentlich passen wir gar nicht zu diesem heiligen Gott. Und trotzdem, das führt uns jetzt zum Thema Stiftshütte. Gott sagte in der Tora, also gerade kurz nach den 10 Geboten in 2. Mose 20, nämlich in Kapitel 25, Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Gott möchte inmitten eines Volkes wohnen. Er möchte Gemeinschaft haben mit Menschen. Das ist eine Grundbotschaft der Bibel. Gott möchte eine Beziehung zu uns Menschen haben. Das wird dort so ausgedrückt. Gott will in der Mitte wohnen. Aber, wir sehen gleich, hier die Stiftshütte, die dann in den weiteren Versen von 2. Mose im Detail beschrieben wird. Der ganze Bauplan ist detailliert überliefert. Die Stiftshütte selber, diese Hütte, war das Haus Gottes, der Tempel Gottes. Da wollte Gott wohnen inmitten seines Volkes. Aber wir sehen, die eigentliche Stiftshütte war umgeben von einer Art Zaun. Und zwar 5 Ellen hoch, 5 Königsellen hoch, das ist also mehr als 2,50 Meter. Also auch ein guter Hochspringer hat da seine Probleme. Und war vorgeschrieben, weiße Leinen, getragen von solchen Säulen. Was drückt das aus? Das drückte aus, es gibt ein Problem zwischen Gott und Mensch. Und zwar ist es das Problem der Sünde. Der Mensch mit seiner Sündhaftigkeit ist nicht fähig, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Darum ist eben hier weißes Leinen vorgeschrieben. Das ist das Symbol der Reinheit und Gerechtigkeit Gottes. Ich lese dazu einen Vers aus Jesaja 59, der genau diese Problematik so eindrücklich umschreibt. Ich lese ab Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass ihr nicht hört. Also, es gibt ein Problem. Der Mensch ist durch die Sünde getrennt. Aber wir werden sehen, dass es da eine Lösung gibt für dieses Problem. Das zeigt uns gerade auch die Stiftshütte. Ich habe erklärt, diese Stiftshütte war ein Tempel. Allerdings ein besonderer Tempel, ein transportabler Tempel, ein Elementbau. Und das vor 3.500 Jahren. Und in unserer Bibel, 2. Mose 25 bis 40, detailliert beschrieben. Ja, aber es war dadurch, dass es ein Zelt war, ein transportabler Tempel, war es ein ganz schlichter, einfacher Tempel. Später, im Land Israel, in Jerusalem, sollte der Tempel viel, viel größer und umfassender sein. Hier sehen wir den zweiten Tempel, das ist der Tempel zur Zeit des Herrn Jesus Christus. Und nun sehen wir hier das eigentliche Tempelhaus, nicht mehr so ein schlichtes Zelt wie vorhin, sondern ein mächtiges Gebäude, 100 Ellen hoch, das ist also 52,5 Meter in Königsellen gerechnet. Das wäre also ein Hochhaus heute von etwa 20 Stockwerken. Ja? Und alles mit Gold überzogen und da, wo kein Gold war, mit Marmor. Und nun sind wir umgeben von einem innersten Vorhof, auf den dann weitere Vorhöfe folgten. Sieht man hier. Eine ganze Reihe von Vorhöfen. Nun, der innerste Vorhof entsprach dem Vorhof der Stiftshütte. Und darum nannten die Rabbiner auch später im Tempel diesen Vorhof das Lager der Schechina. Die Schechina, werden wir noch sehen, das ist die Bezeichnung dieser herrlichen Wolken und nachts Feuersäule, die die Gegenwart Gottes über der Stiftshütte anzeigte. Und darum nannte man diesen Vorhof das Lager der Schechina. Das war gewissermaßen die Entsprechung der Stiftshütte und alles andere war Erweiterung. Eben, man kann sagen, die Stiftshütte ist die schlichteste und einfachste Reduktion des Tempelgottes. Und Mose bekam auf dem Berg Sinai diese Gebote, diese Hunderten von Geboten. Und dann bekam er aber auch eben Anweisungen zum Bau der Stiftshütte. Ihm wurde eine Vorlage gezeigt. Und Hebräer 8 im Neuen Testament macht deutlich, dass er eine Kopie des himmlischen Originals anfertigen musste. Und tatsächlich, in Offenbarung 11, Vers 19 lesen wir, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und es wurde gesehen, die Lade seines Bundes. Also, die Bibel bezeugt ganz klar, es gibt im Himmel einen originalen Tempel Gottes. Und auf Erden sollte die Stiftshütte ein Abbild sein, wie Hebräer 8 sagt, oder ein Schattenbild davon sein. Das gilt auch später für den salomonischen Tempel, den sogenannten ersten Tempel aus Stein, dann auch für den zweiten Tempel und in der Zukunft noch für den dritten Tempel. Abbild hier auf Erden. Aber wie gesagt, ein Schatten, sagt Hebräer 8. Und ein Schatten, was ist das? Das ist einfach die Reduktion von zwei Dimensionen, wenn ein Körper einen Schatten wirft. Ja? Hier habe ich so ein Schattenbild auf meiner Hand. von dem Mikrofon. Aber ich muss sagen, was ich da sehe als Schatten, das ist natürlich schon sehr, sehr reduziert. Ja? Also zwei Dimensionen, das ist dreidimensional. Und die Details hier sind gar nicht zu sehen im Schatten. Ja, und so muss man sich das vorstellen. Wenn wir einmal in den Himmel kommen werden, das heißt, alle, die mit Gott Frieden haben, die werden diesen himmlischen Tempel sehen. Und die werden sich dann auch erinnern können, dass wir das so hier behandelt haben, die Stiftshütte, und einen Vorgeschmack vom Himmel bekommen. Aber ich kann sagen, wir werden alle nur staunen. Und zwar staunen, ja, das war so schlicht. Ja, schon, es war schon dreidimensional, aber die Bibel sagt, das ist ein Schatten des Originals. Also ist das unvergleichlich herrlicher. Aber es gibt uns den Eindruck vom Himmel. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Es gab eine Möglichkeit, eben diese Abgrenzung zu überschreiten oder zu durchschreiten, besser gesagt. Es gab nämlich ein Tor. Und zwar einen Torvorhang, vorgeschrieben 20 Ellen breit, 5 Ellen hoch, 4 Farben, weißes Leinen, dann blauer und roter Purpur und Karmesin. Ich erkläre alle diese Farben noch. Nun, was bedeutet diese Tür? Ganz einfach. Der Jesus erklärt das in Johannes 10, Vers 9, wenn er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Also, unser Thema heißt ja die Herrlichkeit des Messias in der Stiftshütte. Alles, was wir da in der Stiftshütte finden, spricht von der Herrlichkeit des Messias. Der Messias ist der verheißene Erlöser im Alten Testament, durch hunderte von Prophezeiungen angekündigt. Und die haben sich erfüllt in Jesus von Nazareth. Und darum können wir sagen, der Herr Jesus ist der Messias. Und er erklärt selber, was diese Tür bedeutet. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Das bedeutet, es gibt ein Zurück zu Gott als Sünder, der durch seine eigene Schuld von Gott getrennt ist. Aber es gibt nur einen Weg. Nur einen Weg. Der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also hier ist der Zugang zu Gott durch den Messias Jesus vorgestellt. Und warum so breit? 20 Ellen, das ist 10,50 Meter. Ich bin überzeugt, auch die Leute unter uns, die sehr gastfreundlich sind, die haben keine Eingangstüre. 10,50 Meter breit. Aber das zeigt, wer Gott ist. Er ist ein Gott, der einlädt. Das erinnert uns förmlich an die Worte in Matthäus 11, wo der Herr Jesus sagt, kommet her zu mir alle. Alle. Niemand ist ausgeschlossen. Alle werden eingeladen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und so sieht man hier förmlich die ausgebreiteten Hände des Erlösers, der alle einlädt. Aber der einzelne Mensch musste selber wollen und hindurchgehen. Automatisch wird kein Mensch gerettet, aber das Heil Gottes wird allen Menschen angeboten. Und darum die große Botschaft von Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Das würde auch stimmen, wenn wir sagen, also hat Gott Israel geliebt. Es würde auch stimmen, wenn wir sagen würden, also hat Gott die Auserwählten geliebt. Aber Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Also das Heil Gottes und die Gabe des ewigen Sohnes gilt der ganzen Welt. Jeder Sünder ist eingeladen zu kommen. Und das ist seine Verantwortung. Er muss kommen. Darum heißt es, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, Da geht es um den einzelnen Menschen. Es gibt keine Allversöhnung. Und das Heil ist nicht automatisch. Der Mensch muss sich bekehren. Und wenn er sich nicht bekehrt, wird er einmal hören, wie der Herr Jesus sagen wird, wie damals zu Jerusalem in Matthäus 23. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Nicht wahr? Wenn die Henne in Gefahr die Flügel ausbreitet, das erinnert uns an die Haltung des Erlösers am Kreuz. Dann öffnen sie die Flügel, die Küken können darunter schlüpfen und dann werden sie zugedeckt. Man hat tatsächlich nach einem Brand an einem Ort eine Pute gefunden, eine Hühnermutter, verbrannt, und jemand hat sie so mit dem Fuß dann auf die Seite getan. Und dann kamen die Küken lebendig hervor. Die Mutter ist verbrannt und die Küken haben dadurch überlebt. Und der Herr sagt, wie oft habe ich dich versammeln wollen? Ihr habt nicht gewollt. Das ist der Punkt. Man muss durch diese Türe eingehen, um errettet zu werden. Das ist ein Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, das Thema der Türe. Nur ein paar Beispiele herausgegriffen. Wie war das bei der Sintflut? Der Zorn Gottes stand über der ganzen Welt, aber es gab eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Aber man musste durch die Türe der Arche eingehen. Es gab nur eine Türe. Und schließlich hat Gott diese Türe geschlossen. Es gab ein zu spät. Aber die, die hineingegangen waren, die waren in Sicherheit. Und die wurden auch gerettet. Auch diese Türe wies schon auf den Erlöser hin. Und schon vor der Stiftshütte, nämlich in Ägypten, die Türe an den Häusern der Israeliten, die Türpfosten und der Sturz, man könnte auch sagen Oberschwelle, musste bestrichen werden mit dem Blut des Lammes. Und wer da in die Türe hineinging und Sicherheit hinter der Türe suchte, der wurde gerettet. Keiner der Erstgeborenen kam um, als das Gericht über Ägypten kam, wenn man Sicherheit hinter der Türe und dem Blut gesucht hat. Und so geht dieses Thema durch die ganze Bibel hindurch bis rüber ins Neue Testament. Die Tür. Nun, die Farben sind eben auch sehr wichtig. Roter Purpur, hebräisch Argaman, ist ungefähr das. Es gibt verschiedene Varietäten, aber damit man schon mal eine Vorstellung hat, wie das aussieht. Und die, die sich für Chemie interessieren, haben auch noch die Strukturformel von Dibromindigo. Ja, und zusammen mit dem blauen Purpur sind das die zwei erstaunlichsten Farben der Welt. Es gibt auf dem Internet, kann man auf YouTube suchen, einen speziellen Vortrag, den ich gehalten habe zu diesem Thema, zu den erstaunlichsten Farben der Welt. Und da erkläre ich die ganze Geschichte, wie man blauen und roten Purpur im Judentum in der modernen Zeit wieder neu entdeckt hatte. Man wusste gar nicht mehr, seit etwa 1300 Jahren, wusste man nicht mehr, wie man diese Farben herstellt. Und Sie sehen auch unter den orthodoxen Juden in Israel und auch weltweit die Tzitzit, diese Quasten an den Kleidern. Das sind weiße Fäden. Aber nach der Bibel sollten das Fäden sein, weiß und blauer Purpur. Aber weil man seit etwa 700 nach Christus nicht mehr wusste, wie das herstellen, haben die Rabbiner gesagt, nicht irgendein Blau nehmen, lieber gar nichts als die falsche Farbe. Es muss wirklich genau das sein und nicht irgendein Blau. Also Jeansblau, das bringt nichts. Obwohl es ganz verwandt ist mit Dibromindigo, ja? Nein, gar nichts. Aber jetzt hat man es wieder entdeckt, und darum sehen Sie in Israel jetzt auch schon bei den etwas fortschrittlichen Orthodoxen jetzt auch die blauen Fäden. Ja, die es schon mitbekommen haben. Die haben nicht alle mitbekommen. Und nun, also eine ganz dramatische Geschichte. Also wirklich nur zum Staunen und den Kiefer runterzulassen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich möchte einfach das Wichtigste erklären. Sieht man blauer Purpur? Heißt auf Hebräisch ganz anders als roter Purpur. Roter Purpur, Argaman, blauer Purpur, Techelet. Diese Farben wurden erfunden, wie wir aufgrund des neuesten Wissens in der Archäologie sagen können, ungefähr um 1750 vor Christus, und zwar im Mittelmeerraum, und besonders dabei Kreta. Das ist der Ursprung. Übrigens interessant, 1750 vor Christus, wenn wir den Auszug aus Ägypten aufgrund der biblischen Zahlen so früh ansetzen müssen, 1606 vor Christus, das wäre natürlich ein bisschen schwierig, wenn es damals noch keinen blauen und roten Purpur gegeben hätte. Aber das war damals eine Erfindung, die schon 150 Jahre ungefähr da bestand. Nun, man hat herausgefunden, die Quelle ist diese Meeresschnecke. Lateinisch Hexaplex trunculus. Ich habe noch in Klammer gesetzt Murex trunculus, aus dem Grund, das ist die ältere Bezeichnung. Und wenn man dann vielleicht in Lexikas oder auf dem Internet nachschaut und dann sieht man plötzlich, er hat gesagt Hexaplex trunculus, dabei steht hier Murex trunculus, ist dasselbe. Also diese Schnecke im Mittelmeer, die muss man holen, per Tauchen meistens. Das ist ganz selten, dass die angeschwemmt werden in großen Mengen. Das kann so alle 70 Jahre in Israel geschehen. Ganz besonderes Ereignis, aber normalerweise sehr schwer zu holen. Und nun, man muss diese Schnecke dann eindrücken, anatomisch an der Stelle, wo die Eingeweide sind. Rein. Und dann kommt ein kleiner, durchsichtiger Tropfen. Und jetzt, das ist eben auch in diesem Drama, das bei der Wiederentdeckung so sich gewaltig gespielt hat, ein wichtiger Schritt gewesen. Lang wusste man nicht, aber wie macht man blauen Purpur? Roter ist jetzt klar. Ja, und schließlich hat man herausgefunden, wenn man diese durchsichtige Flüssigkeit dem Sonnenlicht aussetzt, dann entsteht blauer Purpur. Und wenn man sie eben vor Sonnenlicht schützt, dann entsteht roter Purpur. Es geschieht ein chemischer Prozess, der danach stabilisiert ist. Ja, also dann kann man schon an die Sonne. Und es ist gelaufen. Also aus der gleichen Schnecke kann man beide Farben gewinnen. Nun, hier sieht man größere Mengen und die braucht es natürlich für die Stiftshütte. Denn nicht nur der Eingangsvorhang, sondern auch der Eingangsvorhang zum Heiligen und dann der Scheidevorhang zum Allerheiligsten, die waren alle aus diesen Farben. Und noch mehr, noch viel mehr wurde mit diesen Farben eben eingefärbt. Und jetzt muss man sich vorstellen, so ein kleiner Tropfen aus einer Schnecke. Wie viele, aber Tausende von Schnecken braucht es, um diese Farbe eben in genügender Menge zu gewinnen. Wir können heute sagen, diese Farbe ist viel wertvoller als Gold. Zum Beispiel Cremer Pigmente GmbH und Co. in Eichstätten, hier in Deutschland, verkauft 1 Gramm heute für 2450 Euro. Also ich habe ja gesagt, wertvoller als Gold, aber nicht nur ein bisschen. Unbezahlbare Farben. Und jetzt versteht man auch, warum, als man das so im Raum von Kreta entdeckt hatte, dass die Farben wurden, um die Klassen zu markieren. Nur die ganz Reichen, also nicht die Reichen, sondern die Superreichen, konnten sich solche Kleider leisten. Und da konnte man von weit her sehen, oh, das ist ein Superreicher, in blauen und roten Purpur gekleidet. Also das war so richtig da, um das, was eben in der Gesellschaft als Tatsache da ist, die verschiedenen Klassen, das richtig zu markieren und zu unterstreichen. Interessant ist, in der Bibel benutzt Gott diese Farben jetzt nicht, um die Klassen zu unterstreichen, die Klassenunterschiede, obwohl es so ist, dass die Bibel beschreibt, dass wir diese Klassenunterschiede stehen lassen sollen und als Armer nicht eifersüchtig sein sollen auf die Reichen Und die Reichen sollen die Armen nicht verachten, aber diese Unterschiede sind da. Aber wenn man sie extra noch herausstreicht, das ist nochmal etwas anderes, nicht wahr? Ja, aber Gott benutzt diese Farben, um die Herrlichkeit des Messias vorzustellen. Zum Beispiel, die Kleider des hohen Priesters waren davon charakterisiert. Die Kleidung, im Detail beschrieben in 2. Mose 28, bestanden aus 7 Teilen. Ein Teil war diese Toga, dieses Kleid aus blauem Purpur. Darunter eine zweite Toga aus weißem Leinen. Stellt man sich vor, was nur schon diese Kleidung kostet. Also ist so, die Kleidung des hohen Priesters wurden ja jetzt für den 3. Tempel, der vorbereitet wird in Israel, wurden die Kleider des hohen Priesters bereitgestellt. Die haben 450.000 Euro gekostet. Abgesehen von den Edelsteinen, das habe ich jetzt nicht mitgerechnet, weil einer dieser Edelsteine kostete gleich 1 Million. Aber lassen wir das. 450.000 nur diese Kleider. Und natürlich der Hauptpunkt ist diese blaue Toga aus blauem Purpur. Nun, der Herr Jesus, der Messias, wird im Hebräerbrief im Neuen Testament 10-mal bezeichnet als Hoherpriester. Und so war der erste Hoherpriester und seine Nachfolger Aaron und seine Nachkommen, die dieses Amt übernahmen, waren Hinweise auf den Messias. Und zwar diesen himmlischen Hohenpriester. Das wurde gerade ausgedrückt durch dieses blaue Kleid. Der Sohn Gottes kam vom Himmel, um hier auf Erden das Opfer für unsere Sünden zu bringen. Und er ging wieder zurück in die himmlische Herrlichkeit und betet dort als hoher Priester für die Seinigen, für die Gläubigen. Darum dieser blaue Purpur. Nun etwas ganz Interessantes. Ich habe gesagt, Gott benutzte diese Farben, um die Herrlichkeit des Messias zu zeigen. Und dann gab er Anweisung, dass alle Israeliten blauen Purpur tragen müssten an ihren Kleidern. Die Quasten des Volkes Gottes werden in 4. Mose 15, 38 vorgeschrieben. Da lernen wir aus der Tora: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen, bei ihren Geschlechtern, und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur von blauem Purpur setzen. Nicht viel braucht es. Nicht ganze Kleider einfärben. Aber das, was alle sich leisten können, ob arm oder reich, alle mussten blauen Purpur tragen. Eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen bei ihren Geschlechtern und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur von blauem Purpur setzen. Und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenkt und sie tut. Und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhuret. Damit ihr aller meiner Gebote gedenkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Also diese Fäden an den Kleidern waren da, um sich zu erinnern an die Bedeutung der Bibel für das Alltagsleben. Jeder hatte das an seinen Kleidern und immer wieder, wenn man so wieder mal die Kleider zurechtrückt, denkt man, ah, was bedeuten diese Quasten? Übrigens, das deutsche Wort Quaste bedeutet einfach so ein Bündel von Fäden. Ein altes Wort. Auf Hebräisch sagt man Tzitzit. Also, die Tzitzit erinnern, oh, wir müssen das Wort Gottes im Alltag ausleben, umsetzen. Und das Weiß daran erinnert an die Tatsache, dass Gott uns zeigt, was echte Gerechtigkeit ist. Nicht wahr? Das ist nicht so eindeutig und sofort klar. Es gibt zum Beispiel Political Correctness. Das ist Gerechtigkeit nach der linken Politik. Aber das ist eine Gerechtigkeit, die sich gegen die Gerechtigkeit Gottes oft erhebt und rebelliert dagegen. Das ist nicht diese Wahrhaftigkeit, des Wortes Gottes. Das ist etwas anderes. Oder denken wir, all diese Dinge, die heute in die Schulen hineingebracht werden, Behauptungen über die Geschlechter, das ist eigentlich nichts Wirkliches, das ist nur so Erfindung der Gesellschaft. Man muss selber sich entscheiden als Junge, ob man nicht doch ein Mädchen werden möchte und so weiter. Und das schauen Sie an als Geschlechtergerechtigkeit, ja? In Wirklichkeit ist das schwarz, ja? Aber die Bibel zeigt uns eben, was echte Gerechtigkeit ist und auch was wirklich Geschlechtergerechtigkeit ist, um nur ein Beispiel zu nennen. Wie sollen wir leben im Alltag? Das wird uns gezeigt durch das Weiß an den Quasten. Und das Blau erinnert uns daran, und das ist nicht Menschenwerk, wie all diese Gebote, die uns heute in der Gesellschaft aufgedrängt werden. Nein, das ist Gottes Wort, inspiriert durch den Heiligen Geist. Es kommt vom Himmel her und darum blauer Purpur. Und ein ganz schönes Thema in diesem Zusammenhang, die Quasten des Messias. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, der Herr Jesus, er hat auch Quasten getragen. Übrigens, da kommen dann manche und sagen, ihr seid Christen. Ja, wir sind Christen. Also ihr glaubt an den Messias, ja, an den Christus. Was bedeutet griechisch Messias? Ja, und ihr seid seine Nachfolger. Ja, natürlich. Ja, warum hält ihr dann nicht die Gebote der Tora? Jesus Christus hat Quasten getragen. Er hat den Schabbat beobachtet. Und was macht ihr da mit dem Sonntag, dem ersten Tag der Woche? Und so verführen sie Christen. Ja, nicht wissend oder nicht wissen wollend, dass Römer 10, Vers 4 sagt, dass der Messias das Ende des Gesetzes ist. Aber erst bei seinem Tod, das Zeitalter des Gesetzes, das damals mit dem Auszug aus Ägypten und dem Bund am Sinai begonnen hatte, das sollte dauern bis auf den Messias, und zwar bis auf den Tod des Messias. Christus, das bedeutet der Messias, ist des Gesetzes Ende. Römer 10, Vers 4. Aber in seinem Leben auf der Erde, und das wird uns in den Evangelien ausführlich beschrieben, da war er unter Gesetz. Ja, Galater 4, Vers 4 sagt, als die Zeit erfüllt war, so übersetzt Luther, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also durch seinen Tod hat er dann von dem Fluch des Gesetzes losgekauft. Aber in seinem Leben hat der Herr Jesus als einziger Mensch die Tora wirklich und perfekt ausgelebt. Für alle war das ein Spiegel. Und bei ihm hat es eben nicht wie bei den Menschen ihre Sündhaftigkeit gezeigt, sondern die Tora hat gezeigt seine Vollkommenheit, seine Gerechtigkeit, dass er der ist, der für uns sterben könnte als Opfer. Und nun in Markus 6, 56 lesen wir, und wo irgend er eintrat in Dörfer oder Städte oder aufs Land, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften. Und so viele irgend ihn anrührten, wurden geheilt. Sie haben bei dem Vollkommenen Zuflucht gesucht. Der Einzige, der Heilung und Rettung bringen konnte, ist dieser Vollkommene. Und das wurde gerade eben ausgedrückt durch seinen Quasten. Er hat das so ausgelebt. Übrigens, einmal wollte ich das in Thailand erklären. Und dann habe ich ihn versucht, so mit einer Analogie das beizubringen. Stellt euch mal vor, Tante Zia, die kommt um 5 Uhr am Bahnhof an und ihr dürft das ja nicht vergessen, um sie abzuholen. Dann macht ihr ins Nastuch einen Knoten. Ja? Und dann, wenn man so zwischendurch mal rein geht mit der Hand in die Tasche. Oh, ich muss Tante Zia abholen am Bahnhof. Ja? Das Ganze ging ein bisschen daneben, weil die Thailänder gar keine Nastücher benutzen. Also Papiernastücher schon. Ja, aber eben, da macht man keine Knoten rein. Ja, aber Sie haben dann schlussendlich schon verstanden und wir gleich auch jetzt, worum es geht. Eben ein Zeichen im Alltag, das uns immer wieder ans Wort Gottes erinnert. Und bei dem Herrn Jesus war das da, dieses Zeichen, aber er hat sich sowieso immer daran erinnert, weil er der Vollkommene war. Jetzt müssen wir noch erklären, was Karmesin ist oder Scharlach, je nachdem, wie man das auf Deutsch ausdrückt. Karmesin, Scharlach, wird hergestellt aus den Würmern der Kermesschildlaus. Das sind diese Würmer. Die muss man im Mörser wirklich ganz klein machen. Und dann entsteht diese leuchtend rote Farbe. Sie erinnert in dem hellen Strahlen an das arterielle Blut des Menschen. Jawohl, und genau daran soll diese Farbe erinnern, dass der Messias, der Jesus kommen musste in diese Welt, um sein Blut zu geben. Das war die einzige Möglichkeit, um uns zu retten, sodass wir eben durch diese Türe wieder hineingehen können, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber was bedeuten diese Würmer? Wurm heißt auf Hebräisch Tola'a. Und Karmesin, wenn man liest in 2. Mose 25, kommt das Wort immer wieder vor, Karmesin, Karmesin oder Scharlach, Scharlach, je nach Bibelübersetzung. Im Hebräischen steht Tola'at Shani. Das sind zwei Wörter. Wurm, Karmesin. Ja, wir übersetzen einfach mit Karmesin. Aber ganz wörtlich steht Wurm, Karmesin, Wurm, Karmesin. Das Wort Tola'a ist immer da. Und in Psalm 22, in diesem messianischen Psalm, der die Leiden des Herrn Jesus am Kreuz bis alle Details beschreibt, 1000 Jahre zuvor durch König David, es beginnt mit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dort sagt der Herr Jesus: ich aber bin ein Wurm, Tola'a, und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke verachtete. Er vergleicht sich mit diesem Tier. Und man muss sich mal überlegen, diese Tiere, die haben keine Möglichkeit, um mit schnellen Beinen sich zu retten, wenn man sie holen will, um Farbe zu machen. Sie haben keine Zähne, um uns zu beißen, wenn wir sie nehmen wollen, um sich zu schützen. Ja? Sie haben keinen dicken Pelz oder Stacheln daran, um sich vor dem Zugriff zu schützen. Das ist wirklich keine Heldentat, wenn man so einen Wurm der Kermesschildlaus erwischt. Ja? Muss man gar nicht erwischen, kann man einfach nehmen. Das ist das Bild der Wehrlosigkeit pur. Und der Herr Jesus hat sich so in die Hände der brutalen Menschen hingegeben, um schließlich unser Retter zu werden. Jetzt bleibt noch weißes Leinen. Man sagt manchmal auch Byssus. Das ist dasselbe. Hebräisch Shesh. Und das wird hergestellt aus Flachs. Also das ist noch nicht tierischen Ursprungs, sondern pflanzlichen Ursprungs. Hier sieht man diese Fäden, die man produzieren kann aus dem Flachs. Und so kann man dann eben Stoff produzieren mit Leinen. Diese vier Farben in der Stiftshütte weisen alle auf den Messias hin. Und zwar Karmesin, Scharlach, Hebräisch Tola'at Shani, das weist hin auf den Messias Israels. Nicht wahr? Auch das war eine Farbe, die besonders die Reichen und die Fürsten und die Adligen oder Könige gerne trugen an ihren Kleidern. Und so weist nicht nur der rote Purpur auf die königliche Herrlichkeit des Herrn Jesus hin, sondern auch Karmesin, der Messias Israels. Und das sehen wir gerade im Matthäusevangelium so ausgesprochen. Dort in Matthäus 27, 28, als die römischen Soldaten, um den Herrn zu verspotten, ihm einen Soldatenmantel anzogen, einen roten, da schreibt Matthäus, er war karmesinfarbig, scharlachfarben. Und sie haben ihn quasi verspottet mit einer Dornenkrone als König. Ja, das soll der König Israels sein. So haben sie ihn verspottet. Aber gerade das Matthäusevangelium betont, Jesus Christus ist der König Israels. Es beginnt mit dem königlichen Geschlechtsregister, dann kommen die Weisen aus dem Morgenland und fragen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und so weiter, das können wir Kapitel für Kapitel durchgehen und sehen, es geht um den König. Israels, der dargestellt wird eben mit dieser Farbe des Karmesins. Und dieser König geht am Schluss ans Kreuz, um sein Blut zu geben. Ja, der rote Purpur, Argaman, weist hin auf das Markus-Evangelium, wo uns besonders betont wird, dass der Herr Jesus der Knecht Gottes ist. Darum beginnt dieses Evangelium ohne Geburtsgeschichte, ohne Geschlechtsregister. Im ersten Kapitel beginnt es gleich mit dem Dienst. Der Herr dient, und es ist das Buch in der Bibel, das am meisten das Wort und enthält. Also statistisch, auf 16 Kapitel berechnet. Und ich habe das ausgezählt und mit allen Bibelbüchern verglichen, wie oft kommt und vor, da und da und da. Eindeutig am dichtesten. Es ist wirklich das Buch, das lautet und. Das zeigt den unermüdlichen Diener des Herrn. Aber das ist nun ganz interessant. Nur im Markus-Evangelium haben wir das. Nachdem der Knecht gekreuzigt und getötet worden war, am dritten Tag steht er auf, das steht in allen Evangelien, dann geht er in den Himmel, das steht auch im Lukas-Evangelium, nicht in Johannes, nicht in Matthäus, aber dann heißt es nur in Markus, der Herr setzte sich zur Rechten auf den Thron Gottes. Das ist dieses Prinzip, das der Herr Jesus gelehrt hat, wer sich selber erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selber erniedrigt, wird erhöht werden. Der Knecht bekommt den höchsten Platz. Und darum endet er auf dem Thron. Und darauf weist eben der rote Purpur hin. Und interessant ist Folgendes, in Markus 15, 27, wo die gleiche Geschichte erzählt wird, wie die Soldaten, um den Herrn zu verspotten, ihm einen roten Soldatenmantel anzogen, da schreibt Markus, das war roter Purpur. Jetzt kommen die Kritiker und sagen, ja, wie geht das? Das ist doch ein Widerspruch. Ja, es ist so. Der Herr stand ja da um 6 Uhr morgens vor Pilatus. Im Frühjahr, das ist gerade der Moment, wo die Sonne über dem Ölberg aufgeht, ja. Und da ist das Licht noch ganz schwach. Man kann das demonstrieren mit einem Lichtfilter. Man legt blauen Purpur und roten Purpur nebeneinander, Lichtfilter darüber, und man kann die Farben nicht mehr unterscheiden. Also gerade am Morgen, wo das Licht eben noch spärlich ist, aus der Distanz gesehen, kann man den roten Soldatenmantel beschreiben als roter Purpur oder als Karmesin. Eben, je nach Thema. Im Markus-Evangelium geht es um den Knecht des Herrn auf dem Thron. Darauf weist hin der rote Purpur. Und nun, das weiße Leinen, das beschreibt den vollkommenen, sündlosen Menschen. Und das ist genau das Thema des Lukas-Evangeliums. Dort wird seine Menschheit am meisten betont. Alle Evangelien sagen das, aber das Lukas-Evangelium betont das am meisten. Und darum wurde es übrigens von einem Arzt geschrieben. Ein Arzt ist so eine Art Spezialist für Menschen, ja? Die muss man nicht brauchen für die Kuh im Stall, wenn die krank ist, sondern es ist besser, wenn sie einfach sich mit Menschen beschäftigen. Aber sie sind Spezialisten für Menschen. Und Lukas beschreibt den vollkommenen Menschen. Und das finden wir nur im Lukas-Evangelium. In Lukas 23, 11. Da geht es darum, Pilatus stellt während des Prozesses fest, dieser Mann ist ja aus Nazareth. Das ist Galiläa. Und für Galiläa wäre eigentlich Herodes, Antipas, zuständig. Ein Sohn von dem früheren Kindermörder von Bethlehem. Der war über Galiläa, Vierfürst, und der war gerade zu Besuch in Jerusalem wegen des Passafestes. Der soll sich damit beschäftigen. Und so hoffte er, aus diesem Prozess aussteigen zu können. Der Herr wurde zum Makkabäerpalast gebracht, von dem Prätorium von Pilatus, das ist da, wo heute das Jaffa-Tor ist, für die, die Altstadt von Jerusalem kennen. Dann zum Makkabäerpalast, das ist genau dort wo heute dieser große Innenplatz im jüdischen Quartier ist. Es gibt da in der Ecke eine Bank. Gerade unter dieser Bank hat man noch die Pflastersteine von diesem Palast von Herodes gefunden. Dorthin. Und Herodes verspottet den Herrn und lässt ihm ein weißes, glänzendes Kleid anziehen. Was ist das? Das ist eine Toga Candida. Ein weiß leuchtendes Kleid, das war die Kleidung von Kandidaten für ein hohes Staatsamt. Unser Wort Kandidat kommt von Candida, lateinisch weiß. Ja, man erinnert sich ein bisschen zurück, als Mr. Trump und Mrs. Clinton, die aspirierten, Präsident zu werden von Amerika. Aber die waren es noch nicht. Also bei den Römern hätten die in dieser Zeit eine weiße Toga tragen müssen. Schließlich wurde Trump Präsident. Aber eben, hier hat, um zu spotten, Herodes dem Herrn diese weiße Kleidung angezogen, um zu sagen, seht ihr, das ist ein Aspirant, um König über Israel zu werden. Aber dann wird er sowieso nicht. Richtig, um zu spotten. Aber es hat nichts ergeben. Der Herr wurde dann wieder zu Pilatus geführt, der dann den Prozess zum Urteil hinführte, Todesstrafe. Aber sehen wir gerade, das Lukas-Evangelium zeigt uns den vollkommenen Menschen und darum, das Weiß steht in Verbindung mit dem Lukas-Evangelium. Und dann bleibt noch der blaue Purpur. Das beschreibt den Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist und auch wieder zurückgegangen ist. Das Johannesevangelium ist voll davon, dass der Herr Jesus vom Himmel gekommen ist, dass der Vater ihn gesendet hat. Über 40 Mal wird das gesagt. In Johannes 16, Vers 27 sagt der Herr Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum gehe ich aus dieser Welt zum Vater. Und so ist der blaue Purpur wirklich die Farbe, die das Johannesevangelium charakterisiert. Nun, so haben wir also auf diesem Eingangsvorhang die Herrlichkeit des Messias, wie sie uns dargestellt wird, aus vier Blickwinkeln der vier Evangelisten. Und dieser Vorhang wurde getragen von vier Säulen. Sehen wir das hier? Man meint, es seien fünf. Ja, also der hatte 20 Ellen Länge, wurde getragen nach Vorschrift von vier Säulen und endete dann gerade da bei der fünften. Aber da war keine tragende Säule mehr. Vier Säulen. Und wir werden gleich sehen, die Säulen stellen Menschen dar in der Stiftshütte. Ja, auch der ganze Büstusumhang, die Begrenzung des Vorhofes, wurde ja getragen von Säulen. Wie kommt man zu dieser Deutung? Säulen bedeuten Menschen. Ja, Galater 2. Da heißt es zum Beispiel, wie Petrus die rechte Hand gegeben hat, Petrus, Kephas, Johannes und Jakobus. Und dann heißt es, welche als Säulen angesehen wurden. Ja, da werden Menschen als tragende Säulen der Gemeinde angesehen. Und ich meine, wenn man sich so anschaut und mit einer Säule vergleicht, es gibt schon viele Parallelen, ja? Auch so ziemlich gerade, ja, und dann ein Kapitel da oben, ja? Also, das ist ganz auf der Hand liegend, ja? Auch im Psalm 144 werden Töchter Israels mit Säulen verglichen. Ja, jede Säule hier stellt einen gläubigen Menschen dar. Und alle diese Säulen zusammen, die tragen diesen Büssus, diesen Leinenumhang als Zeugnis. Gott ist heilig. Es gibt eine Trennung zwischen Gott und Mensch. Das ist unsere Schuld. Aber, sagen sie, diese Säulen gewissermaßen, es gibt einen Zugang zu Gott. Eine Tür. Das ist der Messias, Jesus. Und dieser Vorhang wird getragen von vier Säulen. Das sind die vier Evangelisten. Wir werden dann später noch sehen, hier der Eingang ins Heilige wurde getragen von fünf Säulen. Und da werden wir sehen, das sind die fünf Briefschreiber des Neuen Testaments. Im Neuen Testament haben wir 21 Briefe der neutestamentlichen Apostel und Propheten. Und die zeigen uns den erhöhten Christus. Ja, der Herr Jesus hat sich erniedrigt, kam in diese Welt. Davon spricht dieser Vorhang hier, Eingangsvorhang, fünf Ellen hoch. Aber dieser Vorhang da hinten, hinter dem Altar, der ist doppelt so hoch. 10 Ellen hoch. Ja, Das wird uns zum Beispiel so schön gezeigt in Philipper 2. Der Herr Jesus, obwohl er Gott ist von Ewigkeit her, hat sich erniedrigt, wurde Knecht, wurde ein wirklicher Mensch, hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Ja, das wird uns eben dargestellt durch diesen Vorhang da hinten nach dem Altar. Wir werden sehen, der Altar spricht von dem Tod des Messias als Opfer. Zuerst kam er erniedrigt, er starb am Kreuz für unsere Sünden und dann hat Gott ihn hoch erhoben. Und so ist er der Eingang in die Gegenwart Gottes, ins Heilige, aber hier als der Erhöhte. Und die 21 Briefe wurden von 5 Männern geschrieben. Johannes, Petrus und Paulus. Und dann bleibt noch Judas und Jakobus, der Bruder des Herrn. 5 Schreiber, das sind diese 5 Säulen da hinten. Also alles hat eine Bedeutung. Und nicht einfach so gekünstelt, ja? Sondern es ist wirklich naheliegend, auf der Hand liegend. Wir fahren weiter mit den Säulen des Vorhofes. Die waren aus Akazienholz, der Sockel aus Bronze, dann gab es Haken aus Silber und Kapitäle aus Silber. Sieht man das da oben? Und untereinander waren sie mit silbernen Bindestäben verbunden. Also die Hauptsache dieser Säulen war Akazienholz. Und zwar muss man nicht an unsere Akazienarten hier in Europa denken, sondern an die Akazien, wie man sie in der Negev-Wüste, in der Sinai-Wüste findet. Ganz charakteristisch dieser so allein isoliert stehende Baum, der mit einem kärglichen Klima gut zurechtkommt. Das Holz sieht so aus. Und es lohnt sich, wenn man da in der Wüste ist, die auch zu berühren und auf Härtigkeit ein bisschen zu prüfen. Und dann merkt man, das Holz ist unglaublich hart. Und zwar so hart, dass die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, auf Griechisch, 3. Jahrhundert vor Christus, Schittim, Akazienholz, übersetzt hat mit unverderbliches Holz. Weil keine Insekten das anfressen. Und so ist dieses Holz ein wunderbares Bild des ewigen Lebens. Ja, jede Säule aus Akazienholz, ein Mensch, der an den Messias Jesus glaubt, Johannes 3, Vers 16 sagt das, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also jeder, der an den Messias Jesus glaubt, hat ewiges Leben als gegenwärtigen Besitz. Das heißt doch nicht, ewiges Leben bekommen würde, quasi in der Zukunft, sondern im Präsens ewiges Leben habe. Ja, und so ist das ewige Leben, welches Jesus Christus selber ist. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sein Leben ist unser Leben, ewiges, unvergängliches Leben. Und dann kommen natürlich noch dazu, diese Kapitäle aus Silber, die sprechen von der Erlösung. Wie kommt man auf diese Idee? Nun, auf Hebräisch heißt Silber Kesef. Aber es ist dasselbe Wort für Geld. Es ist wie auf Französisch, man sagt Argent. Aber was ist Argent? Ja, einer würde sagen Silber, ein anderer sagt, nein, das heißt Geld. Das heißt eben beides. Also, Silber ist drückt gewissermaßen Zahlungsverkehr schlechthin aus, ja? Und so spricht das Silber von dem Preis der Erlösung. 1. Korinther 6 sagt, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und dieses Kapitel spricht ja also gewissermaßen von dem Helm des Heils, nach Epheser 6. Dieser Preis der Erlösung. Und der Sockel aus Bronze. Das erkläre ich aber am besten gleich zusammen mit dem Altar. Das ist ganz typisch. In der Stiftshütte gibt es zwar 3 Metalle, Silber, Gold, wie wir noch sehen werden, und Bronze, beziehungsweise Kupfer. Bronze ist eine Kupferlegierung. Also Kupfer ist ganz wichtig. Der Altar war aus Kupfer, in Legierung Bronze. Diese Füße waren aus Kupfer, in Legierung Bronze. Warum aus Bronze? Dieses Metall hat den höchsten Schmelzpunkt von all den drei Metallen in der Stiftshütte. Ist also das Metall, das die Hitze des Feuers am besten aushält. Nun, der Altar ist der Ort, wo die Opfer verbrannt wurden. Und dieses Feuer, ein Bild des Zornes Gottes über die Sünde, musste eben da von einem Metall ertragen werden, und idealerweise war das eben Kupfer. Jetzt könnte einer sagen, oh, aber das war ja eine gefährliche Sache. Wenn die Priester nur mit der Hand da an den Altar kamen, das hat ja sofort schrecklichste Verbrennungen geben müssen. Ja, es ist so, 2. Mose schreibt vor, dass der Altar aus Akazienholz war, überzogen von Kupfer, also Bronze. Man hat das nachgebaut und hat festgestellt, grandios. Die Hitze wird durch das Holz im Innern abgezogen. Das verkohlt dann mit der Zeit innerhalb des Metalls. Aber es zieht die Hitze ab, sodass der Altar so angenehm handwarm wird. Keine Verbrennungen. Also sogar in solchen Details der Baubeschreibung sehen wir die Weisheit Gottes. Ja, und so spricht also das Kupfer von dem Leiden, des Messias, der den Zorn Gottes über die Sünde am Kreuz erduldet hat. Und sieht man, die Opfer, die wurden verbrannt, aber der Altar selber, der auch ein Hinweis war auf den Messias, der blieb auch nach dem Opfer bestehen. Und so hat der Herr Jesus den Zorn Gottes, den wir verdient hätten im Feuersee in Ewigkeit, hat er ausgehalten. Und am dritten Tag konnte er auferstehen. Und das Werk, das war hinter ihm, vollkommen abgeschlossen. Aber dieses Feuer des Zornes Gottes möchte ich noch unterstreichen mit Psalm 88. Das ist ein messianischer Psalm. Also ein Psalm, der besonders die Leiden des Messias beschreibt. Und da sagt der Messias in Psalm 88, Vers 16, deine Zorngluten sind über mich hingegangen, deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Und im letzten Vers, Freund und Genossen hast du von mir entfernt, meine Bekannten sind Finsternis. Die Jünger, alle Bekannten, die standen weit abseits vom Kreuz. Aber er hat in den Stunden der Finsternis, als Gott ihn verlassen musste, weil er der Sündenträger war, hat er diesen Zorn erduldet. Und davon spricht eben dieser Altar in Verbindung mit dem Feuer. Vier Hörner gab es in den Ecken, zwei Stangen, um den Altar dann durch die Wüste zu transportieren, von einem Ort zum anderen. Die Maße sind genau angegeben, 5 mal 5 Ellen, quadratförmig, Höhe 3 Ellen. Und nun ist es interessant, Hörner sind ja in der Bibel ein Bild der Kraft und der Macht. Das weiß man spätestens, wenn man einmal ein Problem gehabt hat mit einem Stier. Ja, aber hier haben wir vier Hörner, entsprechend den vier Himmelsrichtungen der Welt. Und so bedeutet das, das Heil durch den Messias Jesus ist so mächtig, dass es allen Nationen und allen Völkern Heil bringen kann. Also das Heil für im Blick auf die ganze Welt. Mächtig, jeden Menschen zu retten, der kommt. Und dass es quadratförmig ist, auch das ist sehr bedeutsam. Wir haben ja im Evangelium ein Grundproblem, ein Grundwiderspruch. Gott ist heilig und er kann Sünde nicht ertragen. Er muss Sünde richten. Er kann nicht über Sünde hinweggehen, wie Allah. Allah kann einfach die Augen zutun nach der Lehre des Korans. Aber Gott kann über Sünde nicht hinweggehen. Jede Sünde muss gerecht bestraft werden. Aber Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, möchte er keinen von uns Menschen verloren gehen lassen. Wie bringt man diesen Konflikt zwischen der Heiligkeit Gottes und der Liebe Gottes zusammen? Durch Golgatha. Und zwar ist die Heiligkeit Gottes genau entsprechend der Liebe Gottes. Quadratförmig. Ich habe gesagt, es gibt keine Allversöhnung. Aber Gottes Liebe ist da, um jeden Menschen zu retten, aber die Gerechtigkeit Gottes ist da und er muss jeden Menschen richten, der sein Heil in Christus nicht annimmt. Quadratförmig. Wenn man das mal verstanden hat, dann ist alles klar. Sieht man hier, dieser Hügel, worauf der Altar gesetzt wurde, der wird in der Bibel nicht beschrieben, ist aber ein dringendes Muss. Und zwar aus dem Grund, innerhalb des Altars war vorgeschrieben auf halber Höhe ein Gitter aus Bronze, Kupfer, Bronze. Und zwar, da war also das Holz da aufgeschichtet im Innern, inmitten des Altars. Und nun, damit das Holz brennen kann, braucht es Sauerstoffzufuhr von unten. Und darum musste man das so auf einen Hügel tun. So konnte der Sauerstoff von unten her kommen. Und dieser Hügel erinnert uns natürlich an den Hügel Golgatha, wo der Herr Jesus draußen vor den Toren von Jerusalem die Rettung vollbracht hat. Und interessant ist, der Ort, wo der Sauerstoff direkt das Feuer nährt, das ist der heißeste Punkt. Das heißt, der heißeste Punkt, da war den Augen der Menschen verborgen, da inmitten des Altars. Und so ist es in dem Leiden des Herrn Jesus am Kreuz, gibt es ein Feuer und ein Leiden, das uns Menschen, unserer Erkenntnis entgeht. Nur der Vater weiß, was das für seinen Sohn war, als er so gelitten hat als Sündenträger und geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der einzige Satz in der Bibel, der in allen drei Bibelsprachen vorkommt. Hebräisch im Psalm 22, im Alten Testament und dann in den Evangelien Griechisch und als Übersetzung von Aramäisch. Lama Shabbaktani, das ist Aramäisch. Auf Hebräisch wäre Lama Asaftani, so steht es im Psalm 22. Aber heißt genau das Gleiche. Ja, so wichtig. Nun, die Opfer waren da, um Israel vom Anfang der Geschichte an beizubringen, das Grundprinzip Erlösung durch Stellvertretung. Wir haben gesehen, man konnte zu Gott kommen durch den Eingang, aber man musste mit einem Opfer kommen für seine Sünden. Es gibt einen Weg zurück zu Gott, aber nur auf der Grundlage des Opfers. Und wir sehen hier eine Opferszene dieser Priester. Auch die Priester mussten für sich Opfer bringen. Legt einem Schaf die Hände auf. Man musste sich also mit dem Opfer identifizieren. Händeauflegung, das war nicht so ein bisschen Hände drauf tun, sondern Samach im Hebräischen heißt aufstützen. Ja? Das Gewicht der Person, der eigenen Person, wird übertragen auf das Opfer. Das ist der Sünder. Aber das Lamm hier ist ein unschuldiges Tier. Tiere können ja nicht sündigen. Der Schuldige muss sich mit dem Opfer identifizieren. Und dann musste es geschlachtet werden, wie wir hier sehen. Das unschuldige Opfer wurde jetzt zum Sündenträger durch die Identifikation und muss sterben. Da lernte der Israelit das Grundprinzip, der Lohn der Sünde oder der Sünde sold, ist der Tod. Und so lernte man diese Grundprinzipien, aber man muss sich mit dem Opfer, das stellvertretend stirbt, identifizieren. Und der Sünder musste auch konkret bekennen, was er getan hat. Also nicht einfach so pauschal, ja, mir tut das so ziemlich leid und so. Nein, das ist nichts. Gott wollte genau wissen, so bekenne er, worin er gesündigt hat, sich verschuldet hat. Sündenbekenntnis, und das ist das Prinzip, das sich durchs Alte und Neue Testament hindurch zieht. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So lernte Israel Erlösung durch Stellvertretung. Ein anderer muss für uns sterben, dann können wir gerettet werden. Und schon alttestamentlich konnte man verstehen, was die Bedeutung dieser Tieropfer war, denn Jesaja 53 zum Beispiel beschreibt den Messias und die alten Rabbiner, man kann das auch noch sehen im Talmud, die haben Jesaja 53 auf den Messias bezogen. Und dort wird er beschrieben als ein Opferlamm, das sein Leben gibt für unsere Sünden. Und übrigens in jeder Rabbinerbibel, man nennt die Mikraot Gedolot, das sind Bibeln in mehreren Bänden, da haben wir einen hebräischen Text mit großen Buchstaben, daneben etwas kleiner, die aramäischen Übersetzungen, die Targumim, und dann noch kleiner verschiedene Kommentare. Und je weniger wichtig, desto kleinere Buchstaben. Also Rashi, das ist ein wichtiger Kommentator, mit größeren Buchstaben. Ja, und in jeder Rabbinerbibel schlagen sie auf, Jesaja 53. Und dann heißt es dort, schon in 52, Vers 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und im aramäischen Targum, in jeder Rabbinerbibel steht, auf Aramäisch, siehe, mein Knecht, der Messias. Meschicha ist dort eingefügt, erklärend, das ist der Messias. Das ist klar. Und schon alttestamentlich konnte man verstehen, was die Symbolik dieser Opfer war. Diese Opfer in sich selber können die nicht Sünde wegnehmen, aber sie weisen hin, der Messias wird einmal wie ein Opferlamm für uns sterben. Es gibt Erlösung durch Stellvertretung. Aber dann lernte man auch, aber man muss sich identifizieren. Ich habe das schon so viel mal erzählt, aber das Beispiel ist so gut, um diesen Punkt klar zu machen. Ich war am Bahnhof in Zürich und habe ein bisschen die Leute angesprochen. Und da habe ich jemanden gefragt, glauben Sie, dass Jesus Christus für Sie gestorben ist? Und er sagte, ja, er ist für alle gestorben. Glauben Sie, dass er für Sie gestorben ist? Ja, er ist für alle gestorben. Ja, aber glauben Sie, dass er für Sie persönlich gestorben ist? Er ist für alle gestorben. Was merkt man? Er hat keine Handauflegung gemacht. Wenn jemand nicht sagen kann, ich weiß, dass Jesus Christus konkret für meine Schuld, für meine konkrete Schuld gestorben ist am Kreuz, dann kann er nicht gerettet sein. Ohne Handauflegung geht das nicht. Und eben Sündenbekenntnis, aber durch den Tod und das Blut des Opfers wird Reinigung und Vergebung ermöglicht. Es gibt vier verschiedene Opfer, die blutig waren. Das Brandopfer, Friedensopfer, Sündopfer und Schuldopfer. Das werden wir heute Nachmittag genauer zusammen anschauen. Und auch sehen, wie diese Opfer zusammenhängen mit den vier Evangelien. Das Brandopfer in Johannes, Friedensopfer wird beschrieben in Lukas, das Sündopfer in Markus, das Schuldopfer in Matthäus. Man sieht, wie Altes und Neues Testament miteinander verflochten sind. Auf ganz gewaltige Art und Weise. Wir gehen jetzt vom Altar weiter zu dem Waschbecken vor der eigentlichen Stiftshütte. Und da mussten die Priester, wenn sie täglich Dienst taten im Heiligen, das ist der erste Teil der Stiftshütte, da mussten sie zuerst Hände und Füße waschen. Nun, was bedeutet dieses Wasser? Ganz einfach, Epheser 5, Vers 27 spricht von Wasser, was Christus, der Messias, die Gemeinde gewaschen hat mit der Waschung mit Wasser durch das Wort. Und da wird klar, ach so, die Bibel wird illustriert durch dieses reinigende Wasser. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Nun, Es gibt ja Leute, die lesen die Bibel, um in ihr Fehler zu finden. Aber wenn sie dann weiterlesen, merken sie, dass die Bibel bei ihnen Fehler findet. Und nicht einfach Fehler, sondern Schuld. Ja, aber warum tut die Bibel das? Weil sie ein Spiegel ist. Und übrigens, das Waschbecken, von dem wird ausdrücklich gesagt, dass es hergestellt wurde aus den Kupferspiegeln der Frauen. Da haben also viele Israelitinnen, die haben auf einen wichtigen Aspekt der täglichen Körperpflege insofern verzichtet, als sie ihren Bronzespiegel abgegeben haben für das Heiligtum. Man kann also Bronze so schön bearbeiten und polieren, dass es wirklich wie ein Spiegel wirkt. Aber aus Spiegeln wurde dieses Waschbecken hergestellt. Ja, die Bibel ist ein Spiegel und dieser Spiegel zeigt unsere Schuld auf. Aber nicht einfach, um uns dann stehen zu lassen, sondern um uns zu zeigen, Vergebung ist möglich, wenn wir unsere Schuld Gott bekennen. Und dafür spricht 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, im Gebet, im persönlichen Gebet zu Gott, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dieses Wort reinigen meint eben Reinigung wie mit Wasser. Und so ist die Bibel das Reinigungsmittel im täglichen Glaubensleben. Wenn man das Opfer des Messias, hier vorgestellt beim Altar, angenommen hat und Gott als Priester, als Anbeter dient, dann braucht es tagtäglich wieder Reinigung. Von Händen, das, was wir tun, und Füße, da, wo wir gehen. Und nur so können wir Gemeinschaft haben mit Gott, eben hineingehen in das Tempelhaus. Das ist das normale ABC des Christen. Dinge ständig, regelmäßig in Ordnung bringen. Nichts stehen lassen. Kein Konto anhäufen, sondern Dinge vorzuordnen. Das ist übrigens auch ein Schutz, damit man auch nicht in ganz schwere Sünde fällt. Ein Mensch fällt normalerweise nicht von einem Tag auf den anderen in schwere Sünde, sondern das ist ein Weg. Wenn jemand zum Beispiel seine Ehe zerstört durch Ehebruch, das geht nicht einfach normalerweise von einem Tag auf den anderen. Da ist ein Weg, eine Entwicklung vorher. In Gedanken, in Überlegungen und so weiter. Und wenn man die Dinge sofort richtet, bewahrt uns das vor einem schlimmen Weg. Ja, jetzt gehen wir aber ins Tempelhaus hinein und wir sehen, es ist so richtig charakterisiert durch diese oberste Decke. Das ist die Dachsfelldecke, steht in alten Übersetzungen. Man hat ein Problem gehabt. Beim Übersetzen, Dachasch, oder althebräisch ausgesprochen, Dachasch, kommt vor da bei diesen Decken und sonst eben kaum im Alten Testament. Ja, noch in Hesekiel zum Beispiel für Schuhe, die hergestellt wurden aus Dachasch. Aber was ist das? Und früher hat man dann gedacht, ja, Dachasch könnte vielleicht verwandt sein mit Dachs. Aber Dachs ist natürlich aus einer europäischen Sprache und Hebräisch ist semitisch, das ist überhaupt nicht verwandt. Das geht nicht so. Aber viele Wörter im Hebräischen, die früher nicht mehr so klar gewesen sind, die konnte man aufhellen durch die verwandten Sprachen. Zum Beispiel durch Arabisch. Arabisch und Hebräisch ist sehr nahe verwandt. Und dann gibt es natürlich noch Akkadisch und Aramäisch und Äthiopisch. Und das ist eine Fundgrube, um solche Wörter aufzuhellen. Nun, im Arabischen, Duhas, das ist das entsprechende Wort. Und das heißt Seekuh. Merkt man, im Arabischen endet es mit S, ja? Im Hebräischen Dahash, mit Sch. Und das ist oft so. Zum Beispiel Shalom heißt Frieden. Und auf Arabisch Salam. Also oft ein Sch-Laut im Hebräischen entspricht einem S-Laut im Arabischen. Also Dahash, Duhas. Das ist die Seekuh. Das ist sie. Und die lebt im Roten Meer. Also gerade rund um die Sinai-Halbinsel herum. Und Beduinen haben bis in die moderne Zeit Tuhas benutzt, um Schuhe zu machen. Wie das in Hesekiel 16 vorkommt. Weil das Leder sehr strapazierfähig ist. Und so war natürlich das als oberste Decke, es war nicht die schönste Decke, aber als oberste Decke ein wunderbarer Schutz für das wertvolle Haus aus Gold. Wir werden sehen, vieles ist aus reinem Gold. Von außen her wirklich nicht so ansehnlich mit dieser Decke, aber das war ein Schutz. Nun, Dachasch spricht auch von dem Messias. Das ist nämlich ein Säugetier, das im Wasser lebt. Aber Säugetiere, die gehören ja eigentlich nicht ins Wasser. Die müssen atmen mit der Lunge. Die können zwar lange unten bleiben, aber die müssen immer hoch. Und so war das. Der Herr Jesus kam in diese Welt, aber er war ein Fremdling. Er war hier nicht zu Hause. Und er sagte auch, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er war hier nicht zu Hause. Und in Johannes 2 lesen wir, er vertraute sich den Menschen nicht an, denn er wusste, was in ihnen war. Er kannte ihre Verdorbenheit, ihre Sündhaftigkeit. Er war allein. Eben wie dieses Säugetier im Wasser, das eigentlich gar nicht ins Wasser gehört, sondern immer die Luft oben holen muss. Und so erinnert uns auch diese unansehnliche Decke da oben an die Tatsache von Jesaja 53. Da hören wir ein Bekenntnis über den leidenden Messias, das jüdische Volk sagt. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Ja, sie hätten einen prunkvollen Herrscher gewünscht, der das Joch der Römer abbrechen würde. Er wird als Herrscher kommen, aber bei seinem zweiten Kommen. Das erste Kommen war in Niedrigkeit, um das Problem, das Grundproblem der Sünde zu lösen. Und darum kam er ohne Prunk. Als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen. Das hätte übrigens nichts damit zu tun, dass sein menschliches Aussehen nicht schön gewesen wäre. Aber eben er kam nicht in Prunk. Er wurde in Bethlehem geboren, in eine Krippe gelegt, ist arm aufgewachsen. Aber, wenn man sich vorstellt, so ein Beduine ist da in der Sinai-Wüste vorbeigeritten, von ferne hat er das Lager Israels gesehen. Oh, du hast nichts Besonderes. Ja? Aber wir werden sehen, diesen ganzen Reichtum des Glaubens, der mit dem Feingold im Haus vorgestellt wird, den kann man nur erkennen, wenn man da hineingeht. Und so ist es auch, wenn man mit Menschen über den Glauben spricht, muss ihnen erklären, wie wunderbar das ist und was man in Christus hat und wie reich das Leben wird durch die Beziehung zu ihm. Und dann sagen Menschen, es ist schön, dass für sie so gut ist. Ja? Überhaupt kein Interesse. Eben, man kann sagen, aber für sie äußerlich gesehen, du hast. Da hast. Aber da muss man sagen, aber ihr müsst es eben selber erleben. Wir können erzählen, aber erleben muss man es dann selbst und hineingehen. Und da sind wir schon drin. Wir sehen, das Haus ist zweigeteilt. Eine größere Abteilung, das Heilige, mit dem siebenarmigen Leuchter aus reinem Gold, dem Schaubrottisch, auch aus reinem Gold, und dem Räucheraltar, auch aus reinem Gold. Hier der Scheidevorhang und dann dahinter das Allerheiligste. Darüber vier Decken. Seekuhfell, dann kommt die rot gefärbte Widerfelldecke, eine Ziegenhaardecke und dann diese herrliche Cherubimdecke. Aus den vier Farben. Roter, blauer Purpur, Karmesin und weißes Leinen. Also die Bedeutung der Seekuhfelle haben wir gesehen. Der verachtete Messias, der in Niedrigkeit kam, abgesondert von der Sünde in dieser Welt lebte. Er liebte die Sünder, darum nannten die Pharisäer ihn spöttisch ein Freund der Zöllner und Sünder. Aber er machte nicht mit ihrem üblen Treiben mit, aber er ging zu den Menschen und hat Umgang gepflegt, aber eben als einer, der innerlich vom Bösen getrennt war. Und dann haben wir zweitens die rot gefärbte Widerfelldecke. Nun, es ist interessant, nicht einfach Widerfelldecke, sondern rot gefärbt. Der Widder war, kann man dann nachlesen in 3. Mose 8, das Einweihungsopfer der Priester. Also die Hingabe der Priester in den Dienst für Gott wurde aufgebaut auf der Grundlage des Witteropfers. So spricht der Witter von der Hingabe. Nun, der Herr Jesus hat sich völlig hingegeben, bis in den Tod und darum rot gefärbt. Und das Besondere ist, wir werden sehen, die Cherubim-Decke, die Maße sind ganz genau angegeben, die Ziegenhaardecken zusammengenäht, die Maße sind genau angegeben, aber bei der rot gefärbten Widerfelldecke keine Maße. Man muss wissen, in der Bibel hat das eine Bedeutung, was steht, aber sogar das, was nicht steht, hat auch seine Bedeutung. Es ist so. Und das hätten wir nämlich auch schon sehen können beim Waschbecken, ein Bild des Wortes Gottes. Fürs Waschbecken keine Maßangabe, aber der Altar im Detail, die Säulen und so weiter, alles im Detail. Altar angegeben, aber das Waschbecken nicht angegeben. Ja, welches Maß soll ich denn angeben für die Bibel? Spurgeon sagte nach der 100. Lektüre, sie war noch schöner als das erste Mal. Aber wenn einer einen Roman 100-mal liest, dann fragen wir uns, irgendwo ist etwas nicht ganz in Ordnung. Ja? Aber bei der Bibel ist das ganz anders, weil sie Gottes Wort ist, sie ist unerschöpflich und unser ganzes Leben reicht nicht aus, um die Bibel auszuschöpfen, auch wenn wir viel Zeit investieren, um sie zu studieren. Ich entdecke ständig Neues. Auch im 60. Lebensjahr. Und das geht so weiter. Keine Maßangaben. Und hier auch keine Maßangaben, denn es gibt kein Maß, um die Hingabe des Herrn Jesus zu beschreiben. Sie war völlig bis zum Letzten, bis aufs Blut. Die Decken aus Ziegenhaar. Wovon spricht die Kleidung aus Ziegenhaar? Ja, welche Personengruppe trug Ziegenhaar und auch Schaffelle? Die Priester, die Propheten, nicht die Priester, die Propheten. Ja, da war irgendwie nicht klar, wen hat der Mann gesehen? 2. König 1. Und dann wird gefragt, ja, wie hat er ausgesehen? Dann sagt er, er trug einen härenen Mantel. Das ist Elia, der Tisbiter. Alles klar. Der härene Mantel, das ist das Prophetenkleid. Und Hebräer 11 spricht über diese Propheten, die viele Entbehrungen durchgemacht haben, durch Wüsten gegangen sind und gelitten haben. Und sie trugen Ziegen- und Schafkleider. Nun, der Herr Jesus kam in dieser Welt als der Prophet. Nicht wahr? In 5. Mose 18 hat Mose angekündigt, Gott wird einen Propheten erwecken. Auf ihn müsst ihr hören. Und dort spricht er nicht von irgendeinem Propheten. Das ist keine Ankündigung von Jesaja, sondern das ist die Ankündigung des Messias. Und darum im Judentum wurde der Messias erwartet als der Prophet. Und der Herr Jesus war dieser Prophet. Hebräerbrief wird so majestätisch eröffnet, nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Das ist der Prophet, der nicht nur ein Sprachrohr war, sondern der als der Sohn Gottes selbst in diese Welt kam, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Die Decke von Ziegenhaar. Und dann diese herrliche Cherubim-Decke. Aus den vier Farben, die von dem Messias sprechen, dem König Israels, dem Knecht des Herrn, dem vollkommenen Menschen und dem ewigen Sohn Gottes. Und das, diese herrlichste Decke, die, das war die unterste, die teuerste, die unbezahlbare, zu unterst. Von denen, die draußen sind, man konnte nichts sehen. Aber die Priester, die hier Dienst hatten, die konnten da hinaufschauen. Die sahen das. Und in Epheser 3, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, dass die Gemeinde heute der Engelwelt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern kundtut, die gar vielfarbige Weisheit Gottes. Es steht wirklich, mannigfaltig ist wörtlich vielfarbig. Da haben wir diese Farben. Ja? Die Weisheit Gottes wird der Engelwelt so gezeigt. In der Engelwelt gibt es ja keine Erlösung. Die Engel, die abgefallen sind, dieser Drittel, jeder Einzelne war direkt von Gott erschaffen worden. Und mit seinem freien Willen hat jeder Engel sich selber entschieden. Und die, die abgefallen sind, die wussten genau, was die Konsequenzen sind. Und diese Entscheidung war definitiv für alle Ewigkeit. Es gibt kein Zurück, sagt Hebräer 2. Fürwahr, er greift nicht die Engel, um sie herauszuführen, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Nur unter den Menschen gibt es Erlösung. Und darum ist das für die Engelwelt, sowohl für die, die nicht gefallen sind, die werden genannt die auserwählten Engel, von denen Gott wusste, dass sie eben aus eigenem Entschluss nicht mit Luzifer fallen werden. Sowohl die nicht gefallenen als auch die gefallenen Menschen, für sie ist das Thema Erlösung etwas Fremdes. Und sie interessieren sich dafür, was bei uns Menschen geschehen ist. In 1. Petrus 1 wird gesprochen über das Evangelium und dann heißt es, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und das griechische Wort heißt sogar langer Hals machen. Effektiv. Die Hälse recken, um in das Geheimnis der Erlösung hineinzuschauen. Und die bewundern das, was Gott mit uns Menschen gemacht hat. Durch die Hingabe seines Sohnes am Kreuz und die Verkündigung des Evangeliums. Und die einen nehmen es an, andere lehnen es ab. Und dann sind die Folgen schließlich für ewig. Ja, also diese Engel, die gestalten da, dargestellt auf dieser Decke, die stellen da die Engelwelt, die eben das Werk der Erlösung in den Erlösten anschauen und das bewundern. Und darum muss man daran denken, auch bei Gemeindezusammenkünften. Die Engelwelt beobachtet das. Oder der Apostel Paulus sagt im Zusammenhang mit dem Thema Kopfbedeckung bei der Frau, beim Beten und Weissagen, beziehungsweise nicht beim Mann, um der Engel willen. Das ist, weil die Engel sich interessieren, ja, wie ist das jetzt bei den Erlösten? Akzeptieren die Ordnungen, wie Gott sie eingesetzt hat? Akzeptieren die Autorität? Oder lehnen die sich auf, wie das bei uns Engeln ein Problem war? Einer wollte sein wie Gott und dann kam die Katastrophe. Aber wie ist das bei den Erlösten? Anerkennen die Stellung von Mann und Frau, so wie Gott das in die Schöpfung gelegt hat? Das macht alles so erhaben, nicht wahr? Und dann ist das Zelt selber so aufgebaut. Aus Akazienbrettern, überzogen mit Gold. Und die Füße sind Sockel aus Silber. Ganz schwere Sockel aus Silber. Jedes Brett stellt einen erlösten Menschen dar. Akazienholz, er hat ewiges Leben. Überzogen mit Gold. Gold spricht von der göttlichen Gerechtigkeit. Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphaz. Hiob 4, Vers 1. Eli, mein Gott, Phas, Feingold. Mein Gott ist Feingold. Also Gold spricht von der Herrlichkeit Gottes und der Gerechtigkeit Gottes. Und diese Bretter sind überzogen mit Gold. Das heißt, jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen, in die Stellung eines Gerechten versetzt, das heißt mit göttlicher Gerechtigkeit bekleidet. Jetzt versteht man auch, was der Ausdruck bedeutet, in Christus sein. Paulus sagt, ich kenne einen Menschen in Christus. Was heißt das? Ja, ein Mensch, der mit der Herrlichkeit des Sohnes bekleidet ist. Gott sieht den Erlösten so, dass die Herrlichkeit seines Sohnes ihn vor Gott bedeckt. Wie das Gold über den Brettern. Und Silbersockel? Erlösung, wissen wir ja. Die Ruhen, die stehen auf dem Fundament der Erlösung. Aber warum zwei Sockel? Weil unsere Erlösung in zwei Phasen erfolgt. Ich habe einmal einen Vortrag mit einem schönen Stiftshüttenmodell gemacht für eine Gruppe von charismatischen Gläubigen. Und da habe ich erklärt, unsere Erlösung verläuft in zwei Phasen. Wir haben jetzt schon die Erlösung der Seele. Hebräer 10, Schluss spricht von der Erlösung der Seele. Aber wir haben noch nicht die Erlösung des Körpers, des Leibes. Das kommt erst bei der Wiederkunft Christi, bei der Entrückung. Und darum steht in Römer 8, jetzt seufzen wir noch in diesem Körper, weil wir krank werden können und Mühe haben können. Aber wir warten auf die Erlösung des Leibes. Das kommt in der Zukunft. Da wird unser Körper auch noch erlöst werden. Und dann werden wir nie mehr krank werden und auch nicht mehr sterben können. Aber da wird doch gelehrt, eigentlich sollte ein Gläubiger gar nicht mehr krank sein, denn das Werk Christi, das hat auch das Problem der Krankheit gelöst. Ja, aber dann dürfte man auch nicht mehr sterben. Und bisher sind alle Charismatiker ab einem bestimmten Punkt dann gestorben. Das geht nicht und das ist ja die Folge der Sünde. Aber eben, was der Körper anbetrifft, hat Gott die Erlösung noch nicht umgesetzt. Das kommt erst in der Zukunft. Darum zwei Phasen, zwei Sockel. Aber wir halten im Glauben fest, die Zeit kommt, wo wir nie mehr krank werden und auch nicht mehr sterben können. So kann man das wirklich erklären und Gläubige, die einfach so falsch belehrt worden sind. Nicht wahr? Viele haben gar nichts dafür, wenn sie nur solche Dinge gehört haben. Und darum hat man einen Auftrag, diese Dinge, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und viele Gläubige sind dankbar dafür. Ach so, jetzt verstehe ich das. Und dann ist es ja gar kein Konflikt mehr, wenn ich krank werde. Und es gibt Leute, die leiden so unter dieser Lehre. Eigentlich sollte ich gesund sein, aber nicht aber. Noch etwas zwischendurch. In 1. Samuel lesen wir doch von dieser wunderbaren Geschichte. Der kleine Samuel dient bei Eli, dem hohen Priester. Und das war noch die Stiftshütte. Wird Tempel genannt, aber es war die Stiftshütte. Der Salomo-Tempel war noch nicht. Und da heißt es doch, der kleine Samuel, der ja kein Priester war, er war aus levitischem Geschlecht, konnte Tempeldiener sein, aber der schlief bei der Bundeslade. Das geht doch gar nicht. Priester durften nur in diesen ersten Raum gehen. Niemand anders sonst. Aber in das Allerheiligste niemand. Außer der hohe Priester am Yom Kippur, am Versöhnungstag. Wie geht das? Nun, sieht man hier, die Decken sind da über das Haus gespannt. Da gibt es einen Zwischenraum. Da und da und auch da hinten. Und da konnte Eli schlafen. Auf der einen Seite und Samuel auf der anderen. Und dann kam diese Nacht, wo er hörte, Schmuel, Schmuel. Er steht auf, geht rüber zum Hohenpriester. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Und wir kennen das Problem, kleine Jungs, die hören manchmal nachts Dinge, die nicht zu hören sind. Ja, geh wieder. Und so geht das weiter, bis der Moment kommt, wo Eli sich sagt, vielleicht ruft ihn Gott. Und er erklärt ihm, wie man antworten muss, wenn Gott ruft. Musst du sagen, hier bin ich, dein Knecht, hört. Und wieder kommt die Stimme, Schmuel, Schmuel. Und das war der Beginn von dieser wunderbaren Prophetentätigkeit Samuels. Ja, jetzt versteht man auch, später im Tempel, dieses Haus da auf der Nordseite gegenüber dem Allerheiligsten, das war das Haus des Feuerherds. Bet HaMoked genannt. Da schliefen die diensttuenden Priester im Tempel. Da auf der Seite, entsprechend wie bei der Stiftshütte, unter den Decken. Und im zukünftigen dritten Tempel im tausendjährigen Reich, im Hesekiel-Tempel, alles beschrieben in Hesekiel 40 bis 44, bis 48, diese zwei Gebäude, so Terrassenhäuser, dreistöckig mit Zellen, das sind rechts und links vom Allerheiligsten, das sind die Wohnungen der Priester. Und jetzt versteht man, der Herr Jesus sagt in Johannes 14, im Haus meines Vaters, ein anderer Ausdruck für den Tempel, Johannes 2, sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Er geht hin, eine Stätte zu bereiten und kommt dann wieder. Er spricht von dem himmlischen Tempel und unseren Wohnungen. Also das kann wirklich Heimweh machen. Ja. Bach hat eine Kantate komponiert, 157. Da kommt diese schöne Sinfonie zuerst. Und dann singt der Tenor. Mit einem Bein stehe ich im Grabe. Bald fällt der ganze Leib hinein. Schon krass, ja? Ja, aber das war der Ausdruck des Glaubens, der eben über das Grab hinausgeht und Hoffnung hat. Und so viele Menschen in unserer Gesellschaft, die haben keine Hoffnung. Die müssen das Sterben hinausdrängen. Die können sich nicht mit dem Sterben beschäftigen. Und auch eine Vorfreude haben auf die Herrlichkeit. Hier sind wir in Shiloh. Das sind die Mauern, die man um die Stiftshütte herum angelegt hatte, als sie ins Land gebracht worden war. Und die sollten die Stiftshütte schützen. Ich habe das ausgemessen, die Breite 28 bis 30 Meter. Das ist direkt aus dem natürlichen Felsen herausgehauen. Ja? Und die Stiftshütte war 50 Ellen breit, 26,25 Meter, passte genau da hinein. Und die Ausrichtung dort in Shiloh, Osten, Westen, genau so wurde die Stiftshütte ausgerichtet, immer Ost-West. Ja, also da stehe ich am Ort, wo Gott gerufen hat, Samuel, Samuel. Und ein kleiner Junge war bereit, sein Leben dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Das ist doch ein wunderbares Vorbild für uns. Jetzt gehen wir noch ins Allerheiligste, zur Bundeslade. Was bedeuten diese Geräte? Der goldene Leuchter, der Schaubrottisch, der Räucheraltar. Hier, der Schaubrottisch aus reinem Gold. Alle die Geräte, die auf den Herrn Jesus hinweisen, direkt sind aus reinem Gold. Der Tisch war aus reinem Gold. Und er trug 12 Brote. Die stellen das 12-stämmige Volk Israel dar. Es war vorgeschrieben, eine Leiste hier herum, eine Handbreit, um zu schützen, dass die Brote nicht runterfallen. Der Herr Jesus ist es, der uns durchs Leben trägt. So heißt es in Jesaja 46. Ich werde euch tragen bis zu eurem grauen Haar. Ich habe es getan und ich werde es tun. Ich habe in Indien gesehen, wie man die Götter getragen hat, ja, und transportiert hat von einem Ort zum anderen. Die haben Beine, der Ganesh, ganz dicke Elefantenbeine. Der kann nicht gehen. Die Menschen müssen ihre Götter tragen. Aber der wahre Gott der Bibel trägt uns durchs Leben. Der Schaubrottisch. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 10, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Davon spricht diese Leiste. Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Der Räuchaltar, das Rauchwerk, das verbrannt wurde, spricht von Gebet. So steht schon im Psalm 143. Lass als Rauchwerk vor dir bestehen mein Gebet. Das ist Gebet, das Gott wohlgefällig ist. Und da gibt es vier Hörner, ein Bild der Macht und der Kraft. Gebet hat weltweite Wirkung. Leute sagen, ja, Gott ist souverän. Er macht sowieso, was er will. Jawohl, Gott ist souverän. Das heißt, er steht über allem und er hat seinen Ratschluss und er wird ihn durchziehen. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht tut, wenn seine Kinder ihn nicht bitten. Darum steht in Jakobus 4, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Es kommt ganz darauf an. In Daniel 9, 27 lesen wir von dem Festbeschlossenen in der Zukunft. Es gibt Dinge, die wird Gott tun, ob wir beten oder nicht. Die Offenbarung wird sich erfüllen, ob wir beten oder nicht. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht tut, wenn wir nicht beten. Und das macht den Unterschied. Es kommt darauf an, ob wir beten oder nicht beten. Und hier, der goldene Leuchter spricht von dem Herrn Jesus, dem Licht der Welt. Er ist unsere Orientierung. Und das war die einzige Lichtquelle im Heiligtum. Es gab keine Fenster. Gott braucht nicht unsere Philosophie und das menschliche Denken und die menschliche Weisheit, sondern er gibt uns seine göttliche Weisheit durch sein Wort. Und hier das Allerheiligste mit der Bundeslade. Der Hohepriester ging einmal im Jahr hinein und sprengte das Blut 7-mal auf den Boden vor seinen Füßen und 1-mal auf den Deckel. Der Deckel war aus reinem Gold, ein Stück mit diesen Cherubim-Engeln. Cherubim sind Engel, die die Gerechtigkeit Gottes verteidigen. Und das heißt ausdrücklich, die Gesichter müssen auf den Deckel gerichtet sein. Und unter dem Deckel waren die 10 Gebote. Diese Engel der Gerechtigkeit, die fordern, dass Gott all das Unrecht ahndet, das entsteht, wenn ein Volk die Gebote Gottes bricht. Sie fordern Gerechtigkeit. Am Yom Kippur, einmal im Jahr, durfte der hohe Priester hinein und hat das Blut gesprengt auf den Deckel. Und symbolisch ist jetzt klar, Gott ist gerecht. Und darum kann er auch Liebe üben gegen Menschen, die schuldig geworden sind. Das zeigt uns, wie es möglich ist, mit einem heiligen Gott Frieden zu haben. Der Hohepriester konnte hier stehen vor Gott. Und jetzt versteht man, was Fundamentalismus ist. Das ist stehen vor Gott, aber der Boden wurde besprengt 7-mal mit dem Blut. Ein Fundamentalist ist ein Mensch, der weiß, ich könnte vor Gott nicht stehen, bestehen. Aber auf dem Fundament, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist und sein Blut gegeben hat, das ermöglicht, dass ich vor Gott stehen kann und vor Gott nicht mehr Angst haben muss, weil der Richter mein Retter geworden ist. Und so, das letzte Bild, können wir sagen, dass die Stiftshütte in ihrer ganzen Schlichtheit eine so gewaltige und zu Herzen gehende Botschaft ausrichtet. Wir sehen hier Gottes Offenbarung in Gericht und in Gnade. Alles weist hin auf die Herrlichkeit des Messias, des Herrn Jesus.